Radio Horeb, Credo, der Glaube der Kirche.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und in Südtirol. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Abend Bodo Klose. Heute ist der 28. Dezember, das ist der Tag der unschuldigen Kinder. Und wir haben heute auch schon im Evangelium gehört von diesem Tag, an dem Herodes die Erstgeborenen in der ganzen Umgebung von Israel, von Jerusalem und umbringen ließ. Das ist eine tragische Geschichte. Sie haben sicher auch die Nachrichten verfolgt, die uns diese Tage verfolgen mit Südostasien. Auch da ist es ein großes, tragisches Schicksal. Man kann ein bisschen nachvollziehen, wie es ist, wenn viele Menschen, darunter auch viele Kinder, plötzlich dahingerafft werden. In Südostasien ist es eine Naturkatastrophe. Damals in Israel war es ein menschlicher Schlag durch den König Herodes, der versuchte, den angekündigten König Jesus umzubringen, damit er nicht groß werden konnte. Aber Maria und Josef waren schon mit Jesus nach Ägypten geflohen. Und heute ist dieser Tag der unschuldigen Kinder. Und unsere Sendung heißt Tag unschuldige Kinder, ein schwieriges Fest. Das ist ein sehr interessanter Titel. Und ich darf dazu aus Frankfurt begrüßen Herrn Professor Dr. Jörg Splätz. Grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott.
Sie sind ein guter Bekannter auf Radio Horeb. Trotzdem, falls jemand Sie noch nicht kennt, möchte ich Sie kurz gerne vorstellen. Sie sind 1936 geboren. Sie sind Professor für Philosophie, Anthropologie und Religionsphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Das ist die Jesuitenhochschule in Frankfurt am Main und auch an der Jesuitenhochschule für Philosophie in München. Sie sind verheiratet und haben auch gesagt, wir sollten an diesem Tag heute etwas zu diesem Thema machen, Tag der unschuldigen Kinder. Sie aber sagen, es ist ein schwieriges Fest und ich bin gespannt auf Ihren Vortrag und darf Sie auch jetzt um Ihren Vortrag zu diesem Thema bitten.
Ja, guten Abend, Herr Klose, und guten Abend, meine verehrten Hörerinnen und Hörer. Ich finde es tatsächlich ein nicht ganz einfaches Fest. So dicht nach Weihnachten ist es überhaupt ein Fest. Wobei ich bei Schwierigkeit jetzt weniger an die Probleme der modernen Exegese denke, im Blick auf das geschichtliche Ereignis selbst, sondern ich meine durchaus die inhaltliche Problematik, die dort drin steckt. Ich glaube, dass dieser heutige Tag uns vor allem zwei Fragen stellt. Das eine klang eben schon an mit dem Vergleich zu diesen schrecklichen Geschehnissen in Asien. Für den rechtzeitig geflüchteten jungen Messias sterben unschuldige Kinder. Und damit meldet sich die alte und bis heute ungelöste Frage, wie man das Leid der Unschuldigen mit Gottes Allmacht und Güte zusammendenken solle. Das ist die eine Frage. Ich bin sogar überzeugt, dass sie nicht bloß bislang ungelöst, sondern für uns Menschen grundsätzlich unbeantwortbar ist, jedenfalls wenn hier an eine theoretische Erklärung als Antwort gedacht wird. Und Glauben heißt für mich, diese Antwort von Gott zu erwarten. Das ist also die eine Frage, wie geht Allmacht und Güte Gottes mit diesem Leid der Unschuldigen zusammen? Und das zweite, dieses Festgeheimnis weckt die Frage nach dem ewigen Schicksal der ungetauft geborenen Kinder. Auch das ist eine Frage, die die Menschen bis heute beschäftigt. Das Fest nun, das seit dem 5. Jahrhundert begangen wird in der Kirche, will beide Fragen in einem beantworten, indem es die Kinder als Märtyrer feiert. Das heißt als Zeugen, als Blutzeugen des Glaubens. Das Fest hieß Sanctorum Innocentium Martyrum, also das Fest der heiligen unschuldigen Märtyrer. Das ist der offizielle Name dieses Festes. Augustinus bringt es mit seiner unnachahmlichen Rhetorik in einer Predigt zur Erscheinung des Herrn auf die schlagende Formel Gentes ad orant, frustantur servientes, coronantur infantes. Auf Deutsch, die Heiden beten an, die Tobenden werden frustriert, die Kinder gekrönt. Ganz knapp und prägnant. Ausführlicher an einer anderen Stelle. geboren wird der himmlische Löwe und in Verwirrung gerät der irdische Fuchs. Jesus spricht ja einmal von Herodes als dem Fuchs, vor dem er ausweicht. Und dann fährt Augustinus fort, was tut der Verwirrte? Er tötet die Kinder. Was hat er getan? Er tötet die Kinder für das Kind gewordene Wort. Eher wurden sie zu Zeugen im Blute, als dass sie mit dem Mund hätten den Herrn bezeugen können. Und diese Erstlinge schickte Christus zum Vater. Es kam das Kind und gegangen sind die Kinder, das Kind zu uns, die Kinder zu Gott. Auch das aus einer Predigt zu diesem Festkreis der Erscheinung des Herrn von Augustinus. Und aus solchen Gedanken heraus ist dann das Fest gestaltet worden. Aber waren denn diese Kinder Glaubenszeugen und nicht vielmehr Opfer der herodianischen Thronpolitik? So wie ja auch die jüdischen Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns nicht als Glaubenszeugen gestorben sind. Weshalb ja auch die frühere Bezeichnung Holocaust um Ganzopfer, ersetzt worden ist durch das Wort Shoah, Verwüstung. Darum meine ich, dass sich beide Fragen noch immer stellen, die hier dieser Festgedanke des Martyriums in einem beantworten wollte. Und das sind auch die beiden Fragen, auf die ich jetzt versuchen möchte, mit Ihnen einzugehen. Einmal die Frage Gott und das Leid der Unschuldigen. Und das andere ist die Frage nach dem Ewigkeitsgeschick der Unmündigen. Das sind die beiden Fragen. Wenn man das so hört, sehen Sie gleich, an sich könnte man über jede dieser Fragen eine ganze Woche reden. Wenn wir mit der ersten beginnen, Gott und das Leid der Unschuldigen, dann will ich jetzt nur für das, was ich erstmal nicht zu sagen habe, nur auf einen Antwortversuch zu sprechen kommen, der, nachdem ihn also in Anknüpfung an die Kabbala, an die lurianische, der jüdische Denker Hans Jonas vorgestellt hat, heute auch bei katholischen Theologen begegnet, in Wirklichkeit aber weder Gott noch der Hoffnung der Menschen gerecht wird, nämlich die These von Gottes Ohnmacht. Der Gedanke war, der zu sagen von Hans Jonas und eben vorher schon des Isaac von Luria, wenn Gott die Macht hätte, solch ein Leid und Unglück zu verhindern, dann würde er es tun, wenn er liebevoll ist. Und sagt Hans Jonas, da er auf jeden Fall an der Liebe Gottes festhalten will, muss er dann die Allmacht aufgeben. Und das geschieht dann heute von theologischer Seite auch. Zunächst wird dann schon die Rede von Allmacht als zum Beispiel machistisch verdächtigt und für widersinnig erklärt. Ich weiß noch, wie erstaunt ich war, als ich zum ersten Mal bei einem Kollegen in vollem Ernst diesem alten Kinderulk begegnete. Gott könne keinen Stein schaffen, der so schwer sei, dass er ihn nicht heben könne. Damit sei doch ganz klar gezeigt, dass die Allmacht Grenzen hat. Dabei kann man schon bei Anselm von Canterbury lesen, wenn ich Achill unbesieglich nenne, dann ist das nicht eine Schwäche von Achill, sondern die Schwäche seiner Gegner. Man darf sich eben nicht von der doppelten Verneinung irreführen lassen. Richtig heißt der Satz, jeden Stein, den Gott schaffen kann, kann er heben. Wo ist das Problem? Also statt mit einer doppelten Verneinung zu arbeiten, Gott kann keinen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann, heißt die Antwort einfach, jeden Stein, den Gott schaffen kann, kann er heben. Dass mir so etwas bei ernsthaften Kollegen begegnet, verwundert mich immer noch. Aber das ja nur zum Einstieg. Ich meine, ernster jetzt auf die Sache selber eingegangen, dem Vorschlag, das Problem Gott und das Leid dadurch zu beantworten, dass man Gottes Allmacht bestreitet, dem glaube ich, sind drei Dinge entgegenzuhalten. Einmal die Frage, worauf sich eigentlich die Hoffnung stützen soll, die doch die christlichen Verkünder zu verkünden haben, wie es im 1. Petrus